NDR Kultur. Glaubenssachen.
Am 12. November veranstaltete NDR Kultur eine Podiumsdiskussion zum Thema Luther und die Juden. Im Logensaal der Hamburger Kammerspiele diskutierten die Kirchenhistoriker Dorothea Wendeburg und Thomas Kaufmann sowie der Publizist Micha Brumlik. Der Schauspieler Siegfried Kernen las aus Originaltexten. Hören Sie nun eine Zusammenfassung von Klaus Röck. Schwere Bürde für die Kirche, Luther und die Juden.
Wo viel Licht, da viel Schatten. Dass die evangelische Kirche sich den dunklen Seiten ihrer Lichtgestalt Martin Luther auch heute noch stellen muss, war vor kaum zwei Wochen unter anderem Thema auf der Bremer Synodentagung der evangelischen Kirche in Deutschland. Dort verabschiedete das Kirchenparlament eine schriftliche Kundgebung mit dem Titel »Martin Luther und die Juden – notwendige Erinnerung zum Reformationsjubiläum«. Von bedrängenden Einsichten und einem belastenden Erbe ist in dieser die Rede. Und von den judenfeindlichen Denkmustern des Reformators. Thomas Kaufmann, Kirchenhistoriker an der Universität Göttingen und Vorsitzender des Vereins für Reformationsgeschichte, hat sich mit Luthers Denkmustern intensiv beschäftigt.
Die Herausforderung, die Auseinandersetzung mit dem Judentum ist sozusagen dem Christentum ins Stammbuch geschrieben, das heißt in seine heiligen Urkunden. Insofern ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie halten wir es mit den Juden, eine Grundfrage des Christentums seit seiner Entstehung. Luther hat ja durch seinen vehementen Rekurs, dieses Reduktionsprogramm, allein die Schrift in erster Linie auf der Basis von Schriftauslegung Antworten auf das Verhältnis zum Judentum zu finden versucht. Ein anderer Problembereich oder eine andere Problemsphäre waren Juden in der zeitgenössischen Lebenswelt. Luther hatte relativ wenig unmittelbare Kontakte, aber er ist hineingewachsen in eine von Ressentiments geprägte Welt, von der er sich nicht lösen konnte, auf die er sich partiell immer wieder bezog, in die er auch sozusagen verstrickt war.
Diese Ressentiments des 16. Jahrhunderts waren geprägt von spätmittelalterlichen Gräuelmärchen und Lügengeschichten. Juden als Mörder unschuldiger Christenkinder, als Hostienschänder und Brunnenvergifter, als Wucherer und Gotteslästerer.
Das Atemberaubende an Luther ist ja dieser dramatische Positionswechsel. Wir haben Äußerungen in den frühen 20er Jahren, in denen er mit diesen, wie er sagt, Tankmeeren aufräumt und sagt, also das sind Vorurteile, die jedes Fundaments in der Heiligen Schrift entbehren. So können wir mit den Juden nicht umgehen. Das dann auf der anderen Seite doch auch Erschütternde ist, dass er 20 Jahre später zu diesen Gräuelvorwürfen zum Teil jedenfalls zurückkehrt und sozusagen offen mit der Möglichkeit des jüdischen Kindsmordes und so weiter rechnet. Also im Grunde zurückfällt hinter Einsichten, die 20 Jahre vorher explizit formuliert worden sind.
Zwei Schriften Luthers bilden die Eckpunkte für diesen Positionswechsel. Die frühere aus dem Jahr 1523 trägt den Titel, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Die spätere aus dem Jahr 1543 den Titel von den Juden und ihren Lügen. Letztere wurde von den Nationalsozialisten rund 400 Jahre später häufig zitiert. Sie missbrauchten Luther zur Rechtfertigung ihrer verbrecherischen Rassenpolitik. Aber kann man das dem Reformator anlasten? Ja, das könne man, findet der Wissenschaftler und Publizist Micha Brumlik.
Julius Streicher hat vor dem Nürnberger Tribunal gesagt, wenn anstatt meiner Dr. Martin Luther hier stünde, müsste er angeklagt werden. Und das ist insofern richtig, als Martin Luther in seiner Schrift von 1543 von den Juden und ihren Lügen in der Tat bis auf die Vergasung alles gefordert hat, was die Nationalsozialisten schließlich exekutiert haben. Und damit ist für mich Martin Luther nicht ein weiterer Vertreter des christlichen Antijudaismus, sondern der Begründer des modernen politischen Antisemitismus.
Dorothea Wendeburg geht das zu weit. Die Berliner Kirchenhistorikerin findet Luthers Äußerungen aus dem Jahr 1543 zwar widerwärtig, warnt aber davor, seine Judenfeindschaft zu messen an ihrer späteren Instrumentalisierung im Dritten Reich.
Also das wollten die Nazis gerne, festzustellen,
das eigentliche Erbe Martin Luthers ist der Antisemitismus. Deswegen ist er unser großer Held. Und wenn wir nun Luther nur so sehen, beschreiben und werten, dann gehen wir im Grunde genommen den Nazis auf den Leim und vollstrecken deren gedächtnispolitisches Programm. Da muss man schon sehen, wie man da seinen Weg dazwischen findet.
Will man den Nationalsozialisten also nicht, wie Dorothea Wendeburg es formuliert, auf den Leim gehen, so muss man zunächst die beiden wichtigsten Schriften Luthers über die Juden miteinander vergleichen. In der früheren von 1523 zeigt er sich noch durchaus verständnisvoll.
Meine Bitte und mein Rat wäre, dass man anständig mit ihnen umginge und sie aus der Heiligen Schrift unterrichte. So möchten einige von ihnen herbeikommen. Aber da wir sie nur mit Gewalt behandeln und Lügen verbreiten, ihnen vorwerfen, dass sie Christenblut haben müssten, damit sie nicht stinken, und ich weiß nicht, was es sonst an Narrenwerks gibt, so dass man sie geradezu für Hunde hält, was sollen wir Gutes bei ihnen schaffen? Ebenso dadurch, dass man ihnen verbietet, unter uns zu arbeiten, zu hantieren und andere menschliche Gemeinschaft mit uns zu haben, womit man sie zum Wuchern treibt, wie sollte sie das bessern? Will man ihnen helfen, so muss man nicht des Papstes, sondern der christlichen Liebe Gesetz an ihnen üben und sie freundlich annehmen. Sie zusammen mit uns Gewerbe treiben und arbeiten lassen, damit sie Grund und Raum gewinnen, bei uns und um uns zu sein. Unser christliches Lehren und Leben zu hören und zu sehen. Ob einige halsstarrig bleiben, was liegt daran? Wir sind doch auch nicht alle gute Christen.
Martin Luther 1523 in seiner Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Sie liest sich größtenteils wie eine Gebrauchsanleitung für Christen zur Judenmission. Ihr Ton ist weitgehend freundlich. Man möge die Juden gut behandeln, ihnen keine Gewalt antun und, wie der Reformator schreibt, der christlichen Liebe Gesetz an ihnen verüben. Eine ernste Absicht oder doch eher Kalkül? Beides, meint der Luther-Experte Thomas Kaufmann.
Das Kalkül, wenn man es denn ein Kalkül nennen will für einen religiösen Überzeugungstäter, bestand natürlich darin, durch eine freundliche Umgangsweise einen Weg zu dem für Luther entscheidenden religiösen Ziel, nämlich Christus, zu eröffnen. Diese Perspektive hat er im Prinzip nie aus den Augen verloren, und dass dies der Heilsweg ist, liegt sozusagen im Zentrum seiner Theologie. Das andere ist natürlich, Sie müssen sozusagen Luthers Äußerungen hineinstellen in eine sozusagen zeitgenössische Umgangsweise mit den Juden. Und da ist zunächst aus meiner Sicht das Bemerkenswerte, dass er von keiner befristeten Duldung spricht, sondern sozusagen die grundsätzliche Position formuliert, dass es eine Kopräsenz von Juden und Christen in der zeitgenössischen Gesellschaft gibt. Und das ist ein einigermaßen atemberaubender Gedanke unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts.
Reicht Luther in seiner Schrift von 1523 also den Juden die Hand? Der Jude Micha Brumlik widerspricht.
Nein, er reicht nicht den Juden die Hand. Er richtet einen Appell an die jeweilige Obrigkeit, sich so zu verhalten, dass die Chance, dass Juden denn dennoch zu Christus finden, erhöht wird, so wird es ausdrücken.
Das ist zu wenig. Also er reicht insofern den Juden durchaus die Hand, dass er sagt, sie sollen nicht mehr ghettoisiert bleiben, ja. Sie sollen nicht mehr von Berufen ausgeschlossen werden, sondern sie sollen mit uns zusammenleben können. Und er appelliert an die Christen, sich anständig und liebevoll zu verhalten.
20 Jahre später, 1543, schlägt Luther einen völlig anderen Ton an. Seine Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen gipfelt in einem 7-Punkte-Plan zur Eliminierung des Judentums.
Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke sehe ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien und solch öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern seines Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht geduldet noch gewilligt haben. Zum Zweiten, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbe darin, das sie in ihren Schulen treiben. Zum Dritten, dass man ihnen alle Betbüchlein und Talmudisten nehme, worin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum Vierten, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren, denn solches Amt haben sie mit allem Recht verloren, weil sie die Juden mit dem Spruch Moses gefangen halten. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen, weil sie nicht Herr, noch Amtleute, noch Händler, noch desgleichen sind. Sie sollen daheim bleiben. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold nehme und zur Verwahrung beiseite lege. Und dies ist die Ursache. Alles, was sie haben, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst kein anderes Gewerbe haben. Zum Siebenten, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nase.
Von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahr 1543. Luthers Judenbild hat sich also in zwei Jahrzehnten dramatisch gewandelt. Die Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg sieht, ähnlich wie ihr Kollege Thomas Kaufmann, die Ursache vor allem in einer zunehmenden Verbitterung des alternden Reformators.
Ein Grund scheint mir zu sein, dass Luther etliche Jahre nach seiner doch vergleichsweise judenfreundlichen Schrift von 1523 erstmals wirklich Bekanntschaft macht mit der Ablehnung von Juden gegenüber Christus. Das hat er immer gewusst, aber das war für ihn Theorie. Und er hat ein Erlebnis, dass Juden über Christus in einer Weise sprechen, die ihn offensichtlich zutiefst verletzt hat, die er als blasphemisch und christenfeindlich empfand. Er hatte Besuch von Juden, die ihm gebeten haben, einen Passierschein auszustellen. Und er hat gesagt, ich schreibe da was und hat das im Namen Jesu Christi unterschrieben, wie man das eben als christlicher Theologe so tat. Und da haben sie gesagt, so einen Geleitbrief oder so eine Empfehlung wollen wir nicht haben, wenn das im Namen des Gehängten ausgesprochen wird. Und das muss ihn persönlich sehr verletzt haben. Das ist aber sicher nur ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass er im Laufe seiner exegetischen Arbeit am Alten Testament, er hat ja viel mehr das Alte Testament ausgelegt an der Universität als das Neue, nun immer stärker in Kontakt gekommen ist mit der jüdischen Auslegungstradition, die eben nicht auf Jesus Christus hinlief, sondern die das Alte Testament unchristologisch auslegte. Das ist etwas, was ihn, das kann man an seinen Schriften zeigen, mehr und mehr verbittert hat, weil er wohl auch fürchtete, das könnte bei Christen zünden. Und dann als drittes, in meinen Augen fast am stärksten, er wird im Laufe der Zeit immer stärker zum Gestalter einer institutionalisierten evangelischen Kirche und institutionalisierter evangelischer Territorien. Und während er sich als jüngerer Mann noch vorstellen konnte, dass es da unterschiedliche Religionen gab, zwar nicht gleichberechtigt und so, aber in einem Territorium, der späte Luther kann sich nur noch ein homogenes evangelisches Territorium vorstellen.
Vor allem nimmt Luther den Juden persönlich übel, dass sie seinen Jesus nicht als Messias anerkennen wollen. Seine Aufrufe zur Judenmission sind folgenlos geblieben. Zudem stirbt 1542 sein Sonnenschein, die geliebte Tochter Magdalena im Alter von 13 Jahren. Luther wird diesen Verlust bis zu seinem eigenen Tod 4 Jahre später nicht verwinden. Man würde heute wohl von einer Altersdepression sprechen, was Luthers Hasstiraden gegen die Juden freilich nicht entschuldigt. Seine Hetzschrift von 1543 erlebt nur wenige Auflagen und wird zu Lebzeiten des Reformators kaum wahrgenommen. Dies gilt auch weitgehend für die folgenden 3 Jahrhunderte. Im 19. Jahrhundert hat Luther interessanterweise unter republikanisch und liberal geprägten Juden glühende Verehrer. Heinrich Heine war vielleicht der berühmteste. Kannten diese seine judenfeindlichen Schriften etwa nicht? Doch, sagt der Publizist Micha Brumlik, sie hätten diese Schriften zwar gekannt, aber vernachlässigt.
Diese Leute, die waren schlicht und ergreifend verblendet. Sie waren der Meinung, dass Martin Luther ein Frühliberaler gewesen ist, was man beim besten Willen nicht behaupten kann. Denn wir haben es ja gehört, er war dafür, dass alles, was irgendwie mit Blasphemie zu tun hat, untersagt wird. Also ein Frühliberaler ist er nicht gewesen. Heinrich Heine würde ich damit entschuldigen, dass er natürlich in Luther den genialen Sprachschöpfer erkannt hat. Und bei einem Rest der deutschen Juden muss man leider sagen, dass sie aus einem gewissen Assimilationswillen heraus einfach Sachen abgeblendet und verdrängt haben.
Luthers judenfeindliche Schriften erlebten ihre Renaissance erst mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus. Das betraf vor allem die Schlimmste von den Juden und ihren Lügen. Zu ihrer Verbreitung trugen auch evangelische Theologen bei, wie der Landesbischof von Thüringen Martin Sasse. Er veröffentlichte im November 1938, zwei Wochen nach der Reichspogromnacht, eine Broschüre mit dem Titel »Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen«. Sie erschien in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Bischof Sasse schrieb darin die folgenden Zeilen.
»In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutsche Prophet im 16. Jahrhundert aus Unkenntnis einst als Freund der Juden begann, der getrieben von seinem Gewissen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit, der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines Volkes wider die Juden.«
Nationalsozialistische Huldigungen wie diese stellen noch immer, neben den einschlägigen Lutherschriften, eine weitere Bürde für die evangelische Kirche dar. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, räumt dies offen ein und spricht von einem, Zitat, bis heute nicht abgeschlossenen Lernprozess der Kirchen bezüglich ihres schuldhaften Versagens gegenüber dem Judentum. Zitat Ende. Diese Formulierung stammt aus der eingangs erwähnten Kundgebung Martin Luther und die Juden, verabschiedet von der EKD-Synode am 11. November 2015. Insgesamt umfasst diese 14 Punkte. Die Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg kann nicht allen zustimmen.
Was ich viel zu schwach finde, ist, wenn es an einer Stelle heißt, Luthers Schmähungen gegen Juden stehen nach unserem heutigen Verständnis im Widerspruch zum Glauben an Gott. Das ist nicht nur nach unserem heutigen Verständnis. Ich würde sagen, auch im 16. Jahrhundert standen die Sachen in den 1543er Schriften im Widerspruch zum Glauben an Gott. Also das kann man nicht so historisieren. Das ist mir zu wenig.
Ihr Göttinger Kollege Thomas Kaufmann stört sich vor allem an Punkt 4.
Also ehrlich gesagt, das ist der einzige Punkt, den ich richtig doof finde. Im Vorfeld des Reformationsjubiläums können wir an unserer Schuldgeschichte nicht vorbeigehen. Ja, wir können auch zwei Jahre nach dem Reformationsjubiläum daran nicht vorbeigehen. Also das Thema beschäftigt uns auch weiterhin, Jubiläum hin oder her. Also das ist so ein bisschen sozusagen kleinkariert, so nach dem Motto, naja, wir wollen noch eine super Fete haben. Also deshalb müssen wir das jetzt noch thematisieren. Also das scheint
mir.
Aber
so ist es doch, weil in der Vorbereitung des Jubiläums bei jeder Gelegenheit gesagt wurde, ja, wir können doch nicht feiern, weil doch Luther das und das geschrieben hat. Und es war unvermeidlich, dass jetzt die EKD irgendwie gesagt hat, wir müssen dieses Päckchen entsorgen.
Die Entsorgung dieses Päckchens dürfte mit Blick auf 2017 allerdings schwer fallen. Die evangelische Kirche in Deutschland scheint das Reformationsjubiläum überwiegend als Lutherfestspiele begehen zu wollen, auch wenn Experten wie Dorothea Wendeburg und Thomas Kaufmann hiervon stets abgeraten haben. Unterstützung erhält die Kirche von Politik und Wirtschaft. Luther Sells heißt es hier. Die Schattenseiten des Reformators und vor allem seine Judenfeindschaft schaden allerdings der Marke Luther. Es liegt an der evangelischen Kirche selbst, ihr Verhältnis zu Martin Luther in angemessener Form zu definieren.
Schwere Bürde für die Kirche. Luther und die Juden. Sie hörten Ausschnitte einer Podiumsdiskussion von NDR Kultur, zusammengestellt von Klaus Röck. Die gesamte Diskussion mit einer Lesung von Siegfried Kernen senden wir heute Abend um 20 Uhr im Sonntagsstudio hier auf NDR Kultur. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen vom Schuhmacher zum Sozialreformer, Adolf Kolping zum 150. Todestag.
NDR Kultur. Hören und genießen.